Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem neuen BVI-Podcast. Wir reden heute über das Thema Rüstungsfinanzierung und wie sich das in den letzten, ich würde sagen anderthalb Jahren, doch dramatisch geändert hat in unserer Branche. Und ich habe bei mir Rudolf Siebel, Leutnant der Reserve und nebenbei Geschäftsführer des BVI. Hallo Rudi.
Guten Tag Thomas.
Anlass, dass wir darüber sprechen heute, ist eine Konferenz gewesen, die wir vor 3 Wochen in Brüssel organisiert hatten. Und wir waren selbst sehr erstaunt über den großen Zuspruch, den diese Konferenz erfahren hat. Wir hatten nämlich sage und schreibe über 400 Gäste. Das ist insbesondere in Brüssel sensationell viel. Jeder wollte wissen, was es zu diesem Thema Rüstungsfinanzierung aus unserer Sicht zu sagen gibt, und deswegen hatten wir da so viele Leute. Wir hatten auch sehr viele Offizielle da, Finanzattachés der ständigen Vertretungen, Leute von der EU-Kommission, von anderen EU-Behörden, also nicht nur Industrievertreter. Das heißt, das Thema stößt auf gewaltiges Interesse. Wir wissen ja auch, dass wir einen erheblichen Finanzierungsbedarf haben. Wir haben es jetzt in Deutschland diskutiert, wo rund 400 Milliarden Euro für Rüstungsausgaben von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollen zukünftig. Also das Thema ist in aller Munde. Losgegangen ist es schon vor 2-3 Jahren mit dem Krieg in der Ukraine, und verschärft hat sich die Brisanz aus Sicht des BVI mit der Münchner Sicherheitskonferenz 2024. Also nicht der diesjährigen mit dem Auftritt von J.D. Vance, sondern bei der Sicherheitskonferenz im Jahr davor. Und dort gab es eine Podiumsdiskussion mit hochrangigen Vertretern aus der Finanzwirtschaft, mit dem damaligen Finanzminister Christian Lindner und auch mit einem Vorstand des Getriebeherstellers Renk. Die sagte, dass die Fondsindustrie aufgrund eigens auferlegter Regeln der Rüstungsbranche die Finanzierung verwehrt. Das hat nicht lange gedauert und bei uns liefen die Telefone heiß. Insbesondere das Finanzministerium in Berlin hat uns angerufen und wollte wissen, was bei uns los sei. So ganz nach dem Motto, Leute, was stimmt mit euch nicht? Und da hat natürlich die Problematik für uns dann nochmal an Fahrt aufgenommen, weil wir durch die damaligen Ausschlüsse von Rüstungsgütern durch das Zielmarktkonzept politisch plötzlich im Abseits standen und ins Visier geraten sind. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, Rudi, wie das damals mit dem Zielmarktkonzept gelaufen ist und wie die Anfänge dieses Zielmarktkonzepts waren und wie wir dann die Kuh vom Eis geholt haben.
Das Zielmarktkonzept ist im Rahmen der Umsetzung von MiFID ins deutsche Recht gekommen, um klar Regeln zu schaffen, wie man die Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern erfassen kann. Um das in der Praxis operabel zu machen, haben die Banken insbesondere darauf gedrungen, dass klare quantitative Kriterien für nachhaltige Investments festgelegt werden. Sie kamen ursprünglich, und das ist weit vor Corona, mit einem Katalog von ca. 50 Ausschlüssen, die wir dann in mühsamen Verhandlungen auf wenige reduziert haben. Eines davon war eben, dass Ausgaben für Rüstungsgüter nicht mehr als 10% als nachhaltig eingestuften Produkten sein sollten.
Also ein Unternehmen, das mehr als 10% seines Umsatzes mit Rüstungsgütern macht, sei dann sozusagen ausgeschlossen.
Genau, durfte nicht in ein mit Nachhaltigkeitsmerkmalen belegtes Produkt investiert werden. Das wurde dann auch in der Praxis eingeführt und hat, wie du gesagt hast, dann eben zu diesem Eklat bei der Münchner Sicherheitskonferenz geführt. Dann haben wir die Führung ergriffen. Ich glaube, die Kollegen bei den Banken waren da nicht ganz so agil und wollten das nicht wirklich und haben eben überlegt, wie wir das im Sinne einer zukunftsorientierten Einstellung zur Grundfrage, ob Sicherheit die Basis aller Nachhaltigkeit ist, verändern konnten, und konnten dann in langen Verhandlungen mit den Banken und auch dem Zertifikateverband eben erreichen, dass der Ausschluss von Rüstungsgütern, Produzenten, wo diese mehr als 10% Umsatzanteil ausmachen, durch europapolitische Kriterien ersetzt wurde. Konkret gibt es in Europa die Regulierung für Indexanbieter, die Benchmark Regulation. Und in dieser Regulierung sind 2 konkrete Klimaindexprodukte vorgesehen, namentlich die Climate Transition Benchmarks und die Paris Aligned Benchmarks. Und in beiden ist eben in den durch ESMA ausformulierten Kriterien vorgesehen, dass lediglich die Anlage in geächteten Waffen, also Waffen, die durch völkerrechtliche Verträge
Streubomben und sowas.
Da sind Streubomben und Landminen verboten sind. Das ist natürlich ein deutlich geringerer Ausschluss als der bisher bestehende Ausschluss, der auch Panzer und Ähnliches und Munition ausgeschlossen hätte. Damit sind wir politisch jetzt erstmal mit diesem neuen Zielmarktkonzept aus der Kontroverse herausgekommen.
Ja, mehr als das. Wir sind nicht nur aus der Kontroverse herausgekommen, sondern wir sind ja jetzt der Leuchtturm in ganz Europa. Wir haben sehr viel Lob bekommen für diese Positionierung bei unserer Konferenz in Brüssel. Sehr viel Zuspruch aus der EU, natürlich auch aus Berlin. Und ich war vorgestern beim Salone di Risparmio in Mailand. Das ist sozusagen die italienische Antwort auf unseren Fondskongress hier in Mannheim, nur deutlich kleiner. Und dort bin ich mehrfach angesprochen worden von italienischen Asset Managern, dass wir doch unsere Papiere bitte an die Kollegen nach Italien schicken sollen, dass die das auch so machen, wie wir es geschafft haben, weil die Italiener offensichtlich eine ähnliche politische Diskussion über das Thema Rüstungsfinanzierung führen und sich jetzt uns als Vorbild nehmen möchten. Also wir sind jetzt richtig positioniert als Verband. Du hast gesagt, wir hätten das Zielmarkt geändert mit den Banken. Das ist natürlich richtig, weil die sind ja gemeinsam mit uns die Verfasser dieses Zielmarktkonzeptes. Aber bevor wir mit denen diskutiert haben, mussten wir ja zunächst mal mit unseren Mitgliedern telefonieren. Und bei den Mitgliedern war das Meinungsbild dann auch tatsächlich etwas uneinheitlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es gab viele Befürworter der Abschaffung dieses Ausschlusses, aber es gibt auch Leute, die nach wie vor dazu stehen und sagen, ja, Waffen sollten vielleicht nicht in einem Portfolio mit Nachhaltigkeitselementen enthalten sein. Die Umsetzung des Zielmarktkonzeptes, des neuen, obliegt ja letzten Endes unseren Mitgliedern. Was machen die denn da jetzt so vor dem Hintergrund der Diskussion, der wirklich harten Diskussionen, die wir mit ihnen geführt haben über einen langen Zeitraum?
Die Diskussion ist in der Tat im Schwange. Also sie akzeptieren, dass wir politisch die Änderung des Zielmarktkonzepts durchgesetzt haben, betonen aber ausdrücklich, dass sie auf individueller Ebene sich das vorbehalten. Und wie du gesagt hast, gibt es in der Tat einzelne, sehr große Mitglieder, die nach wie vor eben den Ausschluss von Rüstungsgütern in der alten Form beibehalten wollen. Also wenn man konkret sich die Branche anguckt, hat man ein durchaus unterschiedliches Bild. Das wird sich nur durch eine breite politische Diskussion darüber ändern, dass Sicherheit die Basis auch für Nachhaltigkeit ist. Das wird sich sicher nicht kurzfristig im Sinne einer 100% oder gar 80%igen Befolgung des Zielmarktkonzeptstandards durch die Mitglieder ändern.
Ja. Wie wird dann letzten Endes die Rüstung in Europa finanziert werden? Ein Teil natürlich durch uns in Form von Eigenkapital, aber der größte Teil wahrscheinlich doch eher durch Staatsanleihen, nehme ich jetzt mal an. Wenn wir von Rüstungsfinanzierungslücken sprechen, von allein in Deutschland 400 Milliarden, die EU spricht von 800 Milliarden, das wird wahrscheinlich doch in erster Linie über Staatsanleihen verfolgen. Können diese Staatsanleihen dann in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen gekauft werden?
Wir sind Gott sei Dank in der guten Position, anders als Banken und Versicherer, die normalerweise ihre Nachhaltigkeitsgrundsätze über ihr gesamtes Kredit- oder Versicherungsportfolio ziehen, in der Lage, produktbezogene Nachhaltigkeitsstandards einzuführen. Das heißt, konkret sind bei uns nur ein Teil der Fonds sowohl auf der Kleinanlegerseite als auch auf der institutionellen Anlegerseite mit Nachhaltigkeitsmerkmalen belegt. Aber selbst diese Fonds dürfen in Staatsanleihen investieren, ohne Restriktionen. Das heißt, aus Sicht des BVI können alle Produkte komplett in Staatsanleihen anlegen. Und dies ist sicher auch der beste Weg, kurzfristig der Verteidigungsfinanzierung auf die Füße zu helfen, weil man diese Staatsanleihen wie bisher ganz normal kaufen kann, in sie investieren kann. Im Zweifel werden wir sogar einen höheren Zins erzielen, weil mehr Staatsanleihen natürlich zu einer höheren Verzinsung führen müssen, damit man sie ihnen abnimmt. Das heißt, der Anleger hat auch noch was davon. Wo es eher dann problematisch ist, sind auch nicht die großen börsennotierten Unternehmen wie Renk, Hensoldt oder Rheinmetall. Die haben genug Interesse am Kapitalmarkt für ihre Aktien. Die weiteren Probleme werden sich sicher eher bei der Finanzierung des Mittelstandes äußern.
Bevor wir nochmal über die einzelnen Unternehmen sprechen, lass uns nochmal auf die gesamte Branche zurückkommen. Die spielt in den Portfolios von Publikumsfonds eine untergeordnete Rolle. Man könnte ja schon immer ohne diese Ausschlüsse in Rüstungsaktien investieren, bei solchen Fonds, die nicht als nachhaltig vermarktet werden, also Artikel 6 Fonds und so weiter. Da war es schon immer möglich, inzwischen ist es ja auch möglich bei Artikel 8 Fonds. Warum ist der Anteil immer noch so niedrig? Wir haben da einen Anteil von ungefähr 1% des Nettofondsvermögens oder anders ausgedrückt 10 bis 15 Milliarden Euro.
Wenn wir uns tatsächlich auf die Anlage in Unternehmensaktien und Unternehmensanleihen beschränken, die von der Verteidigungsindustrie kommen, dann ist das Angebot auch relativ beschränkt. Gerade wenn wir auf reine EU-Anbieter gucken, sodass die Fondsgesellschaften oft auch schon Verteidigung mit Hochtechnologie kombiniert haben und dann einen hohen Fokus in US haben. Also wir finden sicher...
Das sieht man auch an dem ein oder anderen ETF zum Thema Verteidigung.
Genau. Wir haben ja gerade erst letzte Woche zum ersten Mal auch einen Index von Stocks gesehen für europäische Verteidigungsindustriewerte. Das gab es ja vorher auch nicht. Also um eine lange Geschichte kurz zu halten, Verteidigungsaktien finden sich in vielen allgemein anliegenden Fonds. Und deshalb war bisher der Bedarf für dezidierte Verteidigungsfonds eher gering, zumal ja auch die US, die wir in den Verteidigungsaktien und auch breiter in europäischen Aktien erst in den letzten Wochen beobachten, ja auch noch nicht so alt ist.
Wenn wir nochmal bei Unternehmen bleiben, wie zum Beispiel Rheinmetall, dann hat sich ja für die das Thema Finanzierung erledigt. Also wenn du dir den Kurs der Rheinmetall-Aktie anschaust, dann haben die alles nur kein Finanzierungsproblem mehr. Das ist das Letzte, was die haben, aber... Was ist mit den mittelständischen Unternehmen, mit den nicht börsennotierten Unternehmen, mit den Unternehmen, die sich in keinem Index wiederfinden, die es in keinem ETF gibt, die nicht gepickt werden können? Wie werden die denn finanziert? Haben die noch Finanzierungsprobleme? Die hatten ja auch insbesondere früher immer wieder Finanzierungsprobleme mit Krediten. Die haben ja von den Banken jahrelang keine Kredite bekommen. Also das Musterbeispiel ist ja diese Bayerische Landesbank gewesen, die damals so strenge Richtlinien hatten, dass sie keine Rüstungsunternehmen Darlehen geben wollten. Und als der Wind dann gedreht hat, haben sie die Leitlinien schnell geändert und jetzt ist es auch bei der Bayerischen Landesbank kein Problem mehr. Aber damals war das schwierig. Was machen jetzt Mittelständler?
Der Mittelständler ist in der Tat im Eigenkapitalbereich darauf eingewiesen, dass er es entweder selbst aus der eigenen Produktion generieren kann oder eben durch die Kollegen aus der Private Equity und Venture Capital Szene. Das kann mit Start-up-Fonds, Growth Funds geschehen, aber diese werden immer nur einen kleinen Teil des Mittelstands abdecken. Da ist die Situation nicht anders, wie es bereits jetzt in der Mittelstandsfinanzierung ist. Die Verteidigungsindustrie im Mittelstand und zum Beispiel in Frankreich gibt man 4.500 Firmen aus. In Deutschland wird es sicher ähnliche Zahlen geben, werden deshalb weiterhin auf eine gute Fremdkapitalversorgung durch die Banken angewiesen sein. Hier erhofft sich ja auch die EU, dass durch die Änderung der Darlehensvergabegrundsätze der Europäischen Investmentbank eine Art Leuchtturmeffekt eintritt und mehrere Banken, du erwähntest bereits eine, ihre Grundsätze ändern werden, um auch eben mittelständischen Unternehmen im Verteidigungsindustriebereich eine bessere Finanzierung zu ermöglichen.
Deinen Worten entnehme ich, dass noch nicht alle Banken ihre Leitlinien geändert haben.
Nein, also wir können ja nur aus Presseerklärungen ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten 8 bis 10 Wochen vielleicht ein Dutzend Banken feststellen. Wir können auch noch keine Statements der Bankenverbände in dieser Richtung feststellen, die das denen allgemein empfehlen. Also ist dort sicher noch jede Menge in der Fläche zu tun.
Was machen die Versicherer?
Die Versicherer sind, glaube ich, in einer ähnlichen Situation. Allerdings hat die Allianz ja auch in den letzten 2 Wochen angekündigt, ihre Grundsätze zu überarbeiten. Also auch dort wird man dann einen gewissen Leuchtturmeffekt haben, der sich ja durch die Branche sich im Zeitablauf durchmendeln wird. Was bei den Private Equity Fonds eben eine Einschränkung ist, diese brauchen eine sehr gute Kenntnis des Unternehmens und des Sektors. Sie haben mit geringerer Transparenz im Mittelstand zu kämpfen. Das heißt, die Managementkapazität ist dort beschränkt. Sie ist nicht kurzfristig ausbaubar. Also wird ein Verlassen auf eine erhöhte Finanzierung durch Private Equity Fonds nur eingeschränkt möglich sein. Und wir hören auch aus der Branche, dass auch hier eben ein Fokus, ein gewisser Home Bias ist. Also konkret, dass eben amerikanische Fonds dann eher Anlagen in US-Verteidigungsfirmen und auch Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA fordern. Das heißt, eine deutsche Verteidigungsfonds-Private-Equity-Szene existiert in der Form fast nicht, sodass wir das hier jedenfalls für den deutschen Markt nicht als eine große Finanzierungsquelle kurzfristig sehen können.
Weil du das Ausland schon ansprichst, wie schaut die Finanzierungslage denn dort aus, insbesondere im europäischen Ausland? In Frankreich beispielsweise, in Italien, aber letzten Endes auch in England.
Also ich kann insbesondere was zu Frankreich sagen, weil ich war ja auch bei einer von der polnischen Ratspräsidentschaft organisierten Konferenz zur Verteidigungsfinanzierung in Frankreich vor 4 Wochen. Dort sind zwar die Großunternehmen in großen Teilen auch verstaatlicht, also von daher
kein Finanzierungsproblem,
aber wie gesagt, die bereits erwähnten 4.500 Mittelständler machen denen auch Sorgen. Sie sind, glaube ich, in der Entwicklung weiter. Sie haben schon eine Private Equity Venture Capital Szene, die aktiv diesen Bereich unterstützt. Und die staatliche Beschaffungsagentur unterstützt auch konkret eine Zusammenführen des Mittelstandes mit entsprechenden Finanzierungsgebern. Auch das ist mir in dieser Form in Deutschland noch nicht bekannt. Das heißt, andere Länder hinken dort sicher Frankreich hinterher und müssten eben auch an der Vernetzung zwischen dem Verteidigungssektor und dem Finanzierungssektor arbeiten, damit es hier zu einem reibungsloseren Finanzierung, insbesondere des Verteidigungsindustriemittelstands, kommen kann.
Lass uns nochmal zum Abschluss darüber reden, was der BVI noch tun kann. Gut, wir haben das Silma-Konzept geändert, wir haben damit einen Ruck erzeugt, wir haben die Branche anders positioniert in der politischen Landschaft und wir haben es geschafft, europaweit eine Führungsrolle einzunehmen, was ja dadurch bewiesen wird, dass ich jetzt beispielsweise in Italien an allen Ecken und Enden darauf angesprochen worden bin. Was können wir noch tun?
Ich glaube, wir müssen diese gewisse Sprachlosigkeit, die nach wie vor wahrscheinlich zwischen der Verteidigungsindustrie, dem Verteidigungsministerium und anderen Institutionen in diesem Bereich und dem Finanzierungssektor steht, überwinden helfen. Unsere Mitglieder kommen ja jetzt aus einer Zeit, wo Nachhaltigkeit sozusagen eine der überwiegenden Strategiefaktoren war. Sie haben auch aufgrund der Angriffe von NGOs, Presse, aber auch Aufsichtsbehörden, Stichwort Greenwashing, sind sie extrem zurückhaltend, was sie irgendwie in den Geruch bringen könnte, in nicht nachhaltige Investments anzulegen.
Irgendwie verständlich.
Das ist verständlich. Deshalb kann man hier nur werben, dass von der Politik eben der Gedanke, dass Sicherheit die Basis aller Nachhaltigkeit ist, flächendeckend verankert wird. Aber wir können auch einen Beitrag dazu leisten, indem wir im Dialog mit den Ratingagenturen und Datenanalysefirmen für Nachhaltigkeit eine Präzision hinsichtlich der Standards im Bereich der Definition, was ist Verteidigungsindustrie und was sind kontroverse oder geächtete Waffen, herbeiführen. Weil was wir im Augenblick feststellen ist, dass durch die Einstufung der Nachhaltigkeitsagenturen, auf die sich dann die Mitglieder und deren Anleger verlassen, sehr schnell Konzerne bereits mit einem kleinen Unternehmensteil, der vielleicht in den Bereich der nicht akzeptablen Investments kommt, ausgeschlossen werden
können. Hast du da ein Beispiel?
Also Beispiel, das Verteidigungsministerium wundert sich, dass sie Bauaufträge für Kasernen und Ähnliches schwer vergeben können, weil die großen Baukonzerne Angst haben, dann als Rüstungsindustrie gebrandmarkt zu werden. Oder selbst ein Konzern, der in der Abfallwirtschaft, also konkret eigentlich ein interessantes Investitionsobjekt für alle Nachhaltigkeitsfonds sein könnte, hat Schwierigkeiten, Kapital zu finden, weil sie eben für die französische Marine ein Lagerhaus betreiben, in dem eben auch Komponenten der Verteidigungsindustrie gelagert werden, was von einer ESG-Agentur als nicht nachhaltig eingestuft wurde. Mhm. Und ich glaube, diese übereifrige, überstrapazierte Definition von insbesondere kontroversen, sogenannten kontroversen Waffen muss dringend überarbeitet werden und auf den Kernbestand der geächteten Waffen zurückgeführt werden.
Ja, da ist allerdings noch ein weiter Weg vor uns. Ich glaube, wir haben wirklich noch sehr viel zu tun. Herzlichen Dank, Rudi, das war sehr interessant. Ihnen, liebe Zuhörer, wie immer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.